Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 15. Januar 2011. Und wir haben uns hier in München Johanneskirchen versammelt zum Tag der Achtsamkeit. Ich möchte ganz gern mit euch ein paar Gedanken teilen zum Thema Achtsamkeit und Konzentration. Achtsamkeit und Konzentration sind zentrale und unverzichtbare Bestandteile unseres Übungswegs. Manche von euch wissen das, im Logo von Plum Village sind drei Begriffe vor. Das heißt, drei Begriffe werden eben ganz besonders herausgehoben in der Plum Village Dhyana Schule. Und die drei sind Smriti, Samadhi und Prajna. Smriti, also ist alles Sanskrit, und Smriti ist Achtsamkeit, Samadhi Konzentration und Prajna ist Weisheit. Oft hören wir auch das Wort Sati. Sati ist auch Smriti, also das heißt, es ist auch Achtsamkeit auf Pali. Ja, und die ersten zwei der drei, Smriti und Samadhi, Achtsamkeit und Konzentration, sind offenbar besonders wichtig für uns und über die möchte ich heute sprechen. Achtsamkeit und Konzentration sind aber nicht nur jetzt eine Besonderheit der Plum Village Dhyana Schule, die von großer Bedeutung sind, sondern auch im edlen achtfachen Pfad von Buddha, das wissen sicher viele auch, werden 8 Themen hervorgehoben, auf denen wir uns üben sollen, 8 Gebiete, und 2 davon sind eben wieder Achtsamkeit und Konzentration. Nun, wenn wir achtsam sind, was macht unser Geist in diesem Augenblick? Und was macht er nicht? Nehmen wir mal die Gehmeditation als Beispiel. Wir gehen achtsam. Was verstehen wir darunter? Was heißt es für unseren Geist, was er tut und was er nicht tut? Nun, wenn wir achtsam gehen, spüren wir sicherlich die Schritte. Wir spüren, wie die Füße den Boden berühren, wie sie ihn wieder verlassen. Wir spüren unsere Arme, wie sie locker von den Schultern herabhängen. Vielleicht schwingen sie neben unserem Oberkörper. Und wir spüren natürlich den Atem. Vielleicht an den Nasenlöchern, wo die Luft in den Körper eintritt. Vielleicht spüren wir auch im Bauch, wo der Atem die Bauchdecke auf und ab bewegt. Oder auch in der Brust. Im Grunde spüren wir nicht nur die Schritte und den Atem. Im Grunde spüren wir den ganzen Körper, wie er sich im Rhythmus der Schritte bewegt. Und wenn wir so achtsam gehen, unseren Körper spüren, unsere Schritte und unseren Atem, was machen da unsere Augen? Natürlich sehen sie den Weg vor uns. Aber sie sehen auch die anderen Menschen, die gerade gehen oder dort sitzen oder stehen. Sie sehen die Vögel, sie sehen die Bäume und den Himmel. Es gibt gar keinen Grund, diese Dinge auszublenden. Natürlich werden wir immer wieder auf den Weg blicken, um ihn nicht zu verfehlen oder gar zu stolpern. Aber mit der restlichen Aufnahmefähigkeit sind wir bei der Umgebung. Und wenn wir das sind, sehen wir, wir sind nicht allein. Wir erleben es, dass wir nicht allein sind. Wir erleben uns als ein Teil einer wundervollen Welt. Im Essensspruch werden wir übrigens ausdrücklich aufgefordert, uns beim achtsamen Essen nicht nur des Essens, sondern auch der Gemeinschaft um uns herum bewusst zu sein. Nun, also so gehen wir achtsam auf die Schritte und den Atem und wir sehen sogar noch, was sich um uns herum tut. Was machen da die Ohren? Ja, die Ohren hören, was da ist. Die Ohren hören die Kinder, sie hören die Autos, sie hören die Vögel. Warum sollten wir uns dieser Freude auch berauben? Wenn achtsames Gehen bedeuten würde, die Vögel nicht zu hören, wäre es nur halb so schön. Sicherlich nicht. Nein, wir hören das, was gerade ist. Wir sind mit allen fünf Sinnen in diesem Augenblick, im Hier und Jetzt, mit allem, was gerade da ist. Ja, umso spannender jetzt die Frage, und was tun wir nicht, wenn wir die Schritte wahrnehmen, den Atem wahrnehmen, alles sehen, was um uns herum ist und auch noch hören, was um uns herum ist, den Körper spüren. Ja, was tun wir nicht? Wir machen uns keinen Kopf, wir machen uns keine Gedanken. Wir denken nicht nach über das, was wir erleben. Wir denken nicht nach über das, was wir sehen, über das, was wir hören. Wir träumen nicht, wir machen uns keine Sorgen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir nicht machen. Sonst sind wir einfach da und kriegen alles mit. Ja, wie soll das gehen? Viele oder jeder, würde ich mal behaupten, von euch hat es ja schon probiert. Wie soll das gehen? Wir denken, unsere Wünsche und Sorgen sind verschwunden, aber sie sind nie verschwunden. Wenn wir sie gerade nicht sehen, wenn wir sie gerade nicht erleben, wenn wir denken, sie wären weg, dann sind sie nicht weg, sondern dann lauern sie in einem Winkel unseres Geistes. Sie lauern. Und immer bereit, wenn die kleinste Anregung durch ein passendes Ereignis, durch einen passenden Sinnesausdruck, Eindruck kommt, wieder aufzutauchen und wieder die ganze Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Und das Schwierigste daran ist, dass sie eigentlich nicht unbedingt einen passenden Sinneseindruck brauchen, um aufzutauchen, sondern es reicht manchmal, was heißt manchmal, es reicht sogar, dass es im Geist ruhig wird. Ihr kennt es sicher aus der Sitzmeditation. Man hat sich niedergesetzt, ne? Hat es endlich gelöst von dem, was war, von dem Weg zur Meditationsgruppe, hat sich gelöst von den Gesprächen, die man schnell in der kurzen Zeit geführt hat, bevor man begonnen hat zu meditieren, sitzt endlich wirklich da, hat den Atem gefunden und dann nach drei Atemzügen schon kommen die ersten Wünsche, Sorgen, Sehnsüchte, Probleme. Dann kommen sie wieder. Gerade dann, wenn wenig los ist. Natürlich kann man versuchen, sich zu konzentrieren. Aber wir wissen, es ist schwierig. Man hat das Gefühl, jedes Mal, wenn man wieder gerade wenn man sich bemüht hat und mit Erfolg wieder da ist in der Situation und der Geist wieder ruhig ist, dass gerade dann, sozusagen wenn man ein Loch gestopft hat, wieder ein neues frei wird und es kommt wieder sozusagen von der anderen Seite. Ja, das ist ein Problem. Es gibt da mehrere Ansätze, was man machen kann. Der eine gehört nicht zum heutigen Tag, aber das ist die nachhaltige Lösung. Und das ist nämlich, sich mit den, also mit tiefem Schauen, sich mit den Wünschen und Sorgen auseinanderzusetzen. Was sind eigentlich die Ursachen der Wünsche, der Sorgen, der Probleme? Warum habe ich die eigentlich? Die Wurzeln zu finden, die sie erzeugt haben, und es werden in aller Regel irgendwelche Ansichten sein. Und wenn sich dann herausstellt, dass die Ansichten uns Probleme machen, dann nennen wir sie falsche Ansichten. Und suchen nach anderen Ansichten, die uns nicht leiden lassen. Gut, aber das ist selber ein Riesenthema. Das Fass können wir heute nicht aufmachen, sonst wären wir mit gar nichts fertig. Das wäre das Thema Weisheit und damit die nachhaltige Lösung. Die Frage ist, was kann man jetzt machen? Praktisch bei der einzelnen Meditationssitzung, bei der einzelnen Gehmeditation. Was ist sozusagen die schnelle Lösung, die kurzfristige? Und die ist schon Konzentration. Und das ist ja das zweite Thema des heutigen Tages. Konzentration. Aber schauen wir uns auch die Konzentration ein bisschen genauer an. Grundsätzlich, ihr kennt mich ja, ich versuche alles auf Deutsch zu übersetzen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich gerne auch eine Übersetzung für Konzentration genommen hätte. Sammlung ist zum Beispiel eine gängige. Ich habe es in dem Fall bewusst sein lassen, weil die gute Nachricht ist die, Konzentration im Sinne des edlen achtfachen Pfades und in dem Sinne, wie wir heute drüber sprechen, ist im Grunde genommen genau die Konzentration, wie wir sie uns im alltäglichen Leben vorstellen. Und deswegen möchte ich das gängige Wort verwenden. Natürlich können wir ja nachspüren, wie funktioniert Konzentration. Wie schafft das der Student, der in der S-Bahn sitzt, schwierige Aufgaben löst? Die S-Bahn ist voll, die Leute drängeln sich, es ist laut, er wird gestoßen und er ist dabei und findet Lösungen. Wie schafft er das? Wie schafft es der Krimileser, gefesselt bei seinem Text zu bleiben, nicht den Faden zu verlieren in diesem ganzen Trubel? Manche Menschen meinen, diese Konzentration hätte etwas mit Ausblenden zu tun. Also die Idee ist, wir könnten im Geist ja wie so eine Linse oder Maske drüber schieben, dass gewisse Eindrücke einfach nicht reinkommen zu uns. Ich persönlich denke, dass das nicht funktioniert. Wenn ich versuche, etwas auszublenden, dann passiert praktisch automatisch die Abwertung dieser anderen Eindrücke. Es entsteht ein Ablehnen. Ja, und Ablehnen, da sind wir gleich wieder bei den negativen Emotionen. Ja. Ablehnen ist eine negative Emotion, die Kraft zieht, die Konzentration abzieht. Ja, und wenn man dann merkt, dass man es versucht auszublenden und es nicht geht, ja, dann führt es natürlich zu schlechter Laune und leicht auch zu Streit. Wenn man ja dann, wenn man schlechte Laune hat, natürlich auch einen Schuldigen findet, der da der Grund ist. Also ich denke, so rum geht es nicht. Ich denke, Konzentration ist eigentlich eine ganz einfache und natürliche Form des Geistes. Und die geht andersrum. Der Geist konzentriert sich von ganz alleine und ganz gerne auf das, was einem gerade wichtig ist. So rum geht's. Es reicht einfach, dass der Student eben gefesselt ist von dieser Aufgabe. Er will sie lösen. Wirklich. Es ist ihm wirklich wichtig. Das ist der Punkt. Genauso wie dem Krimileser. Er will es ja wirklich wissen. Es interessiert ihn doch überhaupt nicht, was sich in der S-Bahn abspielt. Er will es wissen. Es ist eben der brennende Verlangen, der Wunsch. Ja, ich will. Das Interesse. Ich denke, es gibt auch Theorie im Buddhismus dazu. Und die uns das ein bisschen besser verstehen lässt. Es gibt ja, in unserem Geist gibt es 6 Informationsströme. 6 Ströme von Informationen, die ständig auf uns einfließen und die alle unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Die ersten 5 entsprechen unseren 5 Sinnen. Also das Sehen produziert ständig Bilder, die auf uns einströmen. Das Hören bringt Geräusche und in der Folge Interpretationen. Riechen, Schmecken, Tasten, die bringen ständig Informationen in uns rein. Und jede Menge und beanspruchen Aufmerksamkeit und wir kriegen halt immer nur einen Teil davon mit, das, was uns halt gerade interessiert. Und der 6. Informationsstrom, das ist jetzt ein interessanter, das sind eben unsere Gedanken. Die haben grundsätzlich gar nichts mit der Situation jetzt zu tun, sondern die kommen einfach aus dem, wir würden sagen, im Westen aus dem Unbewussten, aus dem Teil unseres Geistes, den wir nicht sehen, erleben oder spüren können, auch nicht verstehen können. Sie stecken da drin und sie kommen einfach raus, sie quellen hoch. Sind auch ein Informationsstrom, sind natürlich auch Informationen, die auch Aufmerksamkeit beanspruchen. Und weil das so ist, hat man im alten Indien und auch in Buddhas Lehrreden immer von 6 Sinnen gesprochen. Ja, man fragt sich ja, warum haben die Inder 6 Sinne? Naja, sie nennen halt eben auch diesen 6. Informationsstrom Sinn. Ja, die Gedanken. Ja gut, und diese Informationsströme, die nennen wir dann also je nachdem, aus welcher Quelle sie kommen, nennen wir sie Sinneseindrücke oder Gedanken. Und es ist ganz normal, dass unser Geist das nicht alles verarbeiten kann, dass er eben nur einen kleinen Teil von dem wirklich mitbekommt, was auf uns einströmt. Und es ist eine ganz normale Funktion unseres Geistes, dass er immer wieder, je nach Situation, Gewicht auf gewisse Eindrücke legt und die wahrnimmt und die anderen fallen lässt. Ja gut, also gehen wir jetzt zurück zum Thema, wir wollen achtsam Gehmeditation machen und Gedanken kommen hoch und strömen auf uns ein. Ja, dann ist das der Augenblick, in dem es an Konzentration fehlt. Und warum? Weil das Interesse abgeflaut ist. Ja, wir haben es halt gerade geschafft, wir sind ja gerade drinnen, ja, haben die ersten Schritte gemacht, alles ist einfach, ja, wir haben uns in die Situation gewöhnt, haben die Schritte gemacht, alles gefunden, gegangen und dann geht das Interesse zurück, weil es läuft ja, es funktioniert ja. Ja, so sind wir, das ist ganz normal. Es ist ja auch ganz normal, so sind wir ja auch unseren ganzen Tag. Wenn die Dinge laufen, dann lassen wir sie laufen und wenden uns dem Nächsten zu. Gut, aber wenn wir das Ganze so betrachten, dann können wir uns auch ein bisschen helfen. Dann können wir auch ein bisschen nachhelfen, dass wir wirklich bei der Situation beim Gehen bleiben und nicht ins Träumen kommen und uns nicht wegreißen lassen von unseren Gedanken. Und das könnte man zum Beispiel so machen. Wenn ich Gehmeditation mache, als erstes, bevor ich losgehe, gehe ich natürlich gleich mal zum Atem, ne, spüre meinen Atem und dann beginnen die Schritte passend zum Atem. Gut, das geht ein paar Schritte, ne, und dann kommt der Augenblick, wo man sagt, wo der Geist merkt, ja, alles klar, alles eingestielt, wie man heute sagt, ja, der Weg ist klar, die Bewegung ist klar, man hat sich gewöhnt auf den Untergrund, was immer das auch ist. So, und jetzt ist es wichtig, in dem Augenblick das Ganze interessant zu gestalten. Ja, zum Beispiel zu schauen. Ja, bewusst zu schauen, was ist eigentlich da? Ja, es ist ja nicht nur der Atem da, nicht nur die Schritte da. Es ist der Körper da, es sind um mich herum eben die Menschen, die Bäume, die Sträucher, die Blumen und die Wolken. Und sie sind keine Ablenkung für meine Achtsamkeit, weil sie gehören zum Hier und Jetzt, sie gehören zum Augenblick. Sie sind keine Ablenkung. Sie lenken nur dann ab, wenn ich sie betrachte und mir dann etwas dazu denke. Das muss ich ja nicht. Warum kann ich nicht einfach betrachten? Einfach anschauen, ohne was zu denken. Ich muss ja nicht bei jedem Vogel gleich Amsel denken oder Drossel oder so. Ne? Muss ja nicht sein. Ja? Ich meine, natürlich haben wir die Gewohnheit, es zu tun, klar. Ja? Aber ja? Uns Gedanken, wenn wir selber einen Garten haben, dann schauen wir uns gleich die Sträucher an, wie die geschnitten sind, ob das gut ist, ob das wir es auch machen würden. Klar, na so nicht. Ne? Dann kommen wir ins Nachdenken. Nein, einfach gehen und schauen. Die Eindrücke auf mich wirken zu lassen. Und die Eindrücke sind meine Freunde, weil die Eindrücke mich im Augenblick halten. Ja? Sie fesseln mich, sie interessieren mich. Ja? Sie halten mich im Hier und Jetzt. Und es gibt gerade hier, wenn wir in der Stadt gehen, unheimlich viele Geräusche. Es gibt vorbeifahrende Autos, singende Vögel, bellende Hunde und Rufe vom Sportplatz. Und diese Eindrücke können wir alle in uns aufsaugen. Nach dem Motto, her mit den Eindrücken. Ist doch schön. Und ich bin voll dabei, mittendrin. Ist doch schön. Das ist ein gewaltiger Strom an Eindrücken. Da haben es die Sorgen und Wünsche ganz schön schwer, Beachtung zu finden. Und doch verliere ich immer wieder die Achtsamkeit und verliere mich in Gedanken, Träumen und Grübeln. Das ist ganz normal. Ja, und jetzt ist ein guter Augenblick für eine Achtsamkeitsglocke, weil das war gleich das nächste Wort, was ich sagen wollte. Ja, und weil es ganz normal ist, die Achtsamkeit immer wieder zu verlieren, weil wir sie nicht wirklich festhalten können, wir können sie nicht festbinden an uns, ist es so wichtig zu lernen, immer wieder zurückzukommen zur Achtsamkeit. Und im Plum Village gibt es die Idee der Achtsamkeitsglocke. Und das läuft praktisch ganz einfach so ab. Es gibt eine altmodische Uhr, die alle Viertelstunde läutet. Oder eine Melodie abspielt. Ist ja egal was, ja. Alle Viertelstunde. Und die Regel ist die, wenn man die Glocke hört, alles stehen und liegen lassen. Den Atem nachspüren, wieder spüren, wie der Atem geht. Dabei zu sein. In aller Regel dreimal. Und nach dreimal atmen. Okay, jetzt bin ich wieder bei der Achtsamkeit. Und jetzt mache ich das, was ich gerade gemacht habe, wieder weiter, aber in Achtsamkeit. Das ist eine geniale Erfindung. Ich habe lang dran gezweifelt, aber viele Dinge habe ich halt erst spät verstanden. Und in EAB war ich begeistert davon. Wie ich das jetzt einmal eine Woche erlebt habe, ich war viel im Speisesaal, ich war vielleicht früher zu selten im Speisesaal und die Glocke ist nur im Speisesaal. Das letzte Mal war ich viel im Speisesaal und habe erleben dürfen, wie toll die Glocke ist. Jetzt habe ich auch so eine Glocke auf meinem Computer. Es ist toll. Weil das Geniale dabei ist, man verliert zwar immer wieder die Achtsamkeit, aber nie länger als eine Viertelstunde. Ist das nicht klasse? Nie länger als eine Viertelstunde. Und schon macht es Go. Ja, so bin ich wieder da. Das ist leicht. Atmen. Und wieder weitermachen. Eben in achtsamer Form. Wenn wir die Achtsamkeitsglocke hören, können wir uns ein Gatha vorsagen. Gatha ist ein Vers. Thay hat viele Gathas uns geschenkt. Und das Gatha fürs Hören der Glocke ist: Horch, horch, dieser wundervolle Klang bringt mich zurück zu meinem wahren Selbst. Ja, ganz einfach. Ja, und schön. Und sagt es nochmal: Bringt mich zurück zu meinem wahren Selbst. Achtsamkeit. Gut, vielleicht haben wir keine Achtsamkeitsglocke. Thay ermutigt uns jedenfalls, auch andere Alltagsgeräusche als Achtsamkeitsglocken zu nehmen. Zum Beispiel die Sirene eines Einsatzfahrzeugs. Wenn wir bei BMW sind, hören wir das öfters mal. Eine Achtsamkeitsglocke. Wir können das Gleiche machen wie bei der Viertelstundenglocke von Plum Village. Oh, eine Sirene. Atmen. Ich bin wieder achtsam und ich mache wieder achtsam weiter. Eine ganz andere wichtige Achtsamkeitsglocke, die uns Thay empfiehlt, ist das Läuten eines Telefons. Hat natürlich den gleichen Punkt, ja, es läutet. Wir kommen zur Achtsamkeit zurück. Hat aber noch mehr Vorteile, weil dadurch, dass wir ja durch das Läuten des Telefons zur Achtsamkeit zurückkommen, sind wir dann auch beim Telefonat gerade frisch achtsam. Sicher gut fürs Telefonat. Ja. Und wir fühlen uns nicht gestört. Es ist ja oft so, dass das Telefonat ja gerade negative Emotionen hervorruft. Schon wieder. Ne? Ja, gerade das vermeiden wir. Und eine andere schöne Achtsamkeitsglocke, die erst später erfunden wurde, oder gefunden wurde, erfunden ist das falsche Wort, die gab es ja schon, aber gefunden wurde als Achtsamkeitsglocke, ist die rote Ampel. Das kam ja auch vor im Teilverbandstext in der vorletzten Intersein-Zeitung. Ja, wir können die rote Ampel als Achtsamkeitsglocke sehen. Toll. Wir bremsen vor der roten Ampel und einatmen, ausatmen. Ja, wir brauchen uns dann gar nicht mehr ärgern, können wir fast gar nicht. Gell, wenn wir dann einatmen, ausatmen. Das ist eine tolle Unterbrechung des Fahrens. Die rote Ampel, kleine Meditationsübung und dann geht es wieder weiter. Und wenn das gut eingeübt ist, dann ist das einfach toll. Und das geht schnell. Ja, das geht schnell mit der roten Ampel. Es gibt so viele rote Ampeln. Man glaubt es gar nicht. Und wenn wir achtsam sind, wenn wir tief achtsam sind und oft achtsam sind und es viel üben, es entstehen in Achtsamkeit ganz von alleine, ganz natürlich, ohne dass wir irgendwie uns um irgendetwas weiteres bemühen, entstehen Frieden und Freude. Wie sollte es auch anders sein? In der Achtsamkeit sind wir eins mit der Natur. Was könnten wir uns Besseres wünschen? Da ist nichts zwischen uns. Wir sind nicht nur eins mit der Natur, sondern eins mit der ganzen Welt, so wie sie gerade ist. Da ist nichts. Nichts, was uns trennt, nichts, was uns rausreißt. Die ganze Esoterikbranche lebt von dem Wunsch, in Harmonie mit dem Universum zu leben. Aber man könnte zurückfragen, wie kann es überhaupt sein, dass wir sind doch ein integraler Bestandteil des Biotops Erde. Wie kann es sein, dass wir nicht in Harmonie sind mit der Erde und dem Universum? Wie kann das sein? Ja, eigentlich nur auf eine Weise. Nämlich, wenn wir das Hier und Jetzt ignorieren und mit unserem Geist in unsere Gedankenwelt abtauchen. Das ist genau die Möglichkeit. Und dann sind wir nicht in Harmonie. Dann sind wir weg, abgetaucht. Ja? Abgetaucht von der Welt, in einer ganz anderen Welt, in der es die dollsten Dinge gibt, in der es Himmel und Hölle gibt, die aus rosaroten Zukunftsträumen bestehen und aus großen Sorgen. Das alles da in unseren Gedanken. Aber was tun wir dort? Dafür sind wir sicherlich nicht auf der Welt. Wir wollen und sollen an der wunderbaren Wirklichkeit der Erde teilhaben. Jeden Augenblick im Hier und Jetzt. Und wir können grundsätzlich jeden Augenblick in Achtsamkeit verbringen. Morgens, wenn der Wecker läutet, das allererste, was ich mache, ist schon ausschalten. Das zweite ist ein Gata von Thai. Ich wache auf und lächle. 24 neue Stunden liegen vor mir. Ich gelobe, jeden Augenblick bewusst zu leben und allen Wesen mit den Augen des Mitgefühls zu betrachten. Schön. Und wenn wir uns das vorgesagt haben, dann sind schon die ersten Schritte, die wir aus dem Bett machen, schon ganz anders. Sie sind ganz anders. Und es gibt keinen Grund, die Achtsamkeit, die sich da schon eingeschlichen hat, im Badezimmer zu verlieren. Es ist zwar schwierig, ich bin also noch nicht ganz wach, ich brauche eine Weile, ja. Aber dafür gibt es die Wasserleitung und achtsam kaltes Wasser und dann werde ich wach. Ja. Ja, und dann, vielleicht können wir dann als nächstes meditieren. Eine Morgenmeditation, ein schöner Start. Da verfestigt sich die Achtsamkeit. Wir kommen wirklich an, wir sind wirklich da, wirklich wach und auch bereit, dann in den Tag zu gehen. Auch Frühstück zubereiten, frühstücken sind Dinge, die man wundervoll achtsam machen kann. Zur S-Bahn gehen, auf den Zug warten. All das sind Dinge, die wir wunderbar und schön und leicht achtsam machen können. Natürlich wird es dann in der Arbeit schwieriger, beim Zuhören und selber sprechen. Aber dafür gibt es immer wieder Achtsamkeitsglocken, Telefon, die Uhr und die Sirenen. Wir kommen immer wieder zurück. Und es geht auch gar nicht darum, sich unter Druck zu setzen und alles auf einmal versuchen zu wollen. Bei diesen vielen, vielen Angeboten, die wir haben, ist es gerade wichtig, klein anzufangen, Schritt für Schritt. Eine Achtsamkeitsglocke raussuchen. Eine reicht völlig. Ja? Eine rauszusuchen. Mit einem Gata beginnen. Einfach mal starten. Und es ist so wichtig, dass wir starten. Weil wer Achtsamkeit mal geschmeckt hat, der will mehr davon. Das ist ganz natürlich. Vor kurzem habe ich mit einer Bekannten gesprochen, die im Supermarkt arbeitet, und habe ihr erzählt, wie wichtig es ist, beim Regale einräumen achtsam zu sein. Und auf einmal schaut sie mich ganz bedeutungsvoll an und sagt, weißt, wenn einem das gelingt, das ist fei gut. Tja, da hatte ich sie wohl unterschätzt. Sie hatte es schon geschmeckt. Das ist es. Ja? Dann wollen wir weiter. Dann wollen wir es öfters erleben. Und es ist so wichtig, dass wir reinkommen, weil der Appetit kommt mit dem Essen. Aber es gibt viele Hindernisse. Es gibt viele Hindernisse. Traditionell war eigentlich immer die Vorstellung, dass die Sitzmeditation der optimale Einstieg ist. Weil wir in der Sitzmeditation, ja, im Grunde, wir haben ja nichts zu tun. Es ist normalerweise ruhig, niemand stört uns. Ja, wir können entspannen, können eben zurückkommen zu uns und unserem Körper und achtsam sein. Praktisch fällt es aber vielen sehr schwer. Und ein Aspekt, oder ich würde mal sagen, also ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass eben viele Leute von uns, wenn sie die Lebensmittel erreicht haben, oft schon so verspannt und steif sind, dass das Sitzen auf dem Kissen wie eine Turnübung erscheint. Dann, ja, ist es schwer, in dieser Turnübung auch noch Achtsamkeit zu üben, ja, wenn die genügend fordernd ist. Und ich persönlich habe tiefe Meditationen auf Stühlen erlebt, die überhaupt nicht zur Meditation gedacht waren, Gartenstühle zum Beispiel. Und denke, daran soll es nicht scheitern. Und möchte ja ganz bewusst einmal auffordern, einmal den Fernsehsessel als Sitzgerät für die Sitzmeditation zu verwenden. Warum nicht? Ja, und die Zeit. Die Zeit wäre vielleicht am besten die, wo wir abends sagen, so, jetzt reicht's, das war's. Jetzt mache ich nichts mehr. Jetzt ruhe ich mich aus. Das ist der ideale Augenblick. Wir sind es gewohnt, uns in diesem Augenblick in den Sessel zu setzen, vielleicht den Fernseher aufzudrehen und zu entspannen. Wie gut wir dann entspannen, ist die Frage. Aber wir gehen eben mit einer, wir haben im Moment, dieser Augenblick ist einfach günstig, weil wir in diesem Augenblick schon den Geist haben, der loslassen will. Der loslassen will und eigentlich auch kann. Wenn wir uns jetzt auch noch hinsetzen, in einen Sessel, von dem wir wissen, dass wir bequem sitzen können, ja toll, dann gibt es gar kein Problem mehr. Dann gibt es nur mehr eines, den Wunsch, jetzt achtsam zu sein. Wenn der noch da ist, dann geht's schon. Geht sofort los. Hinsetzen in den Fernsehsessel und einmal das Programm Atem einzuschalten. Das Programm Atem läuft so den ganzen Tag, weil der Atem ja die ganze Zeit läuft. Aber jetzt ist die Gelegenheit, einmal zuzuschauen. Einmal zuzuschauen. Zu spüren, wie fühlt er sich an, wo ist er da, wo ist er gerade. Und natürlich ist es hier genauso wichtig, den Augenblick dann interessant zu gestalten, weil natürlich nach wenigen Atemzügen schweifen wir wieder ab und einfach hier wieder das Gleiche machen, wie ich vorhin schon beschrieben habe, einfach um uns schauen. Wir sehen unser Wohnzimmer, ja. Aber wir können es ja normal, wir sehen unser Wohnzimmer 100.000 Mal und nehmen es überhaupt nicht wahr, ne? Jetzt können wir mal schauen. Aber ohne nachzudenken, was aufgeräumt werden muss oder nicht aufgeräumt werden muss, einfach schauen. Das ist natürlich auch eine Übung. Die Eindrücke aufnehmen, die Geräusche hören. Wir hören immer Geräusche, es sind immer Geräusche da. Von anderen Leuten in der Wohnung, im Haus, von der Straße. Es ist immer etwas da. Und einfach das auf uns einströmen lassen. Ja, und wenn jemand ins Zimmer kommt und uns anspricht, kein Problem. Vielleicht verlieren wir die Achtsamkeit, warum auch nicht? Die Achtsamkeit verlieren ist ja kein Problem, damit müssen wir sowieso umgehen lernen. Und wenn er wieder rausgeht oder sich wieder etwas ruhig beschäftigt, gehen wir wieder zurück zum Atem. Es ist ja so wichtig, immer wieder reinzukommen. Also ich meine, würde sagen, die Sitzmeditation im Fernsehsessel bietet viele Vorteile. Wir brauchen kein Sitzkissen, keine Matte, keinen eigenen Raum und nur in geringem Umfang Ruhe. Weil ich von vornherein riskieren würde, dass jemand kommt und stört. Und sagen würde, okay, das war eine kurze Meditation und nach der Störung geht's wieder los. Wir brauchen keine Zeit. Interessanter Aspekt. In Wahrheit brauchen wir nämlich keine Zeit für diese Meditation, die ich gerade beschrieben habe. Ja, weil es ist, wir machen es ja genau in dem Augenblick, wo wir uns hinsetzen wollten und ausruhen wollten. Und wir ruhen uns aus. Meditativ. Und was auch eben wichtig ist, wir denken in diesem Augenblick nicht, dass wir etwas Ungewöhnliches oder Besonderes oder gar Exotisches tun, wenn wir meditieren. Sondern wir tun einfach in Augenblick gehen. Es gibt kein Erreichen wollen und keine körperliche Anstrengung. Wir lassen alle Projekte, Probleme und Sorgen los und genießen den Augenblick. Wir Menschen dürfen diese Art des Wohlseins anstreben. Das ist unser wahres Erbe. Es steht uns zu. Ich werde nachher den Vortrag mit einem Gedicht von Thay beenden, das genau diesen Aspekt behandelt. Achtsamkeit als unser wahres Erbe. Zunächst möchte ich aber noch auf eine Frage eingehen, die sich der ein oder andere vielleicht stellt. Und zwar, was ist denn jetzt nun mit den Sorgen und Problemen? Das Ganze klingt ja so, als ob wir mit der Achtsamkeitspraxis die Sorgen und Probleme verdrängen wollten oder vor ihnen weglaufen wollten. Nun, bei den Sorgen und Problemen geht es doch letztlich immer darum, dass wir meinen, wir bräuchten noch etwas für unser Glück. Irgendetwas fehlt noch. Und das brauchen wir und wollen wir. Oder wir müssten etwas loswerden. Es gäbe etwas, was wir hätten, was uns am Glück hindert. Und darum wollen wir es loswerden. Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen gesund sein, beliebt und mächtig und so weiter und so fort. Wir denken, das würde uns glücklich machen. Aber wenn wir etwas erreicht haben, dann wollen wir noch mehr. Es ist immer dasselbe. Wir wollen auf keinen Fall ein Loser sein. Wir wollen nicht krank sein, nicht unbeliebt sein und nicht von anderen herumgeschubst werden. Sonst meinen wir, Glück wäre nicht möglich. Und das Allerschlimmste, was wir tun, ist, wenn gerade gar kein Unglück unser Leben verdüstert, dann haben wir Angst, es könnte kommen. Nur so werden wir niemals glücklich werden. Da gibt es null Chance. Null Chance. Solange wir den Augenblick gering achten, den Augenblick so wie er gerade ist, nur weil irgendwelche Probleme nicht gelöst sind, solange wir den Augenblick nicht genießen, weil wir uns Sorgen machen, dass irgendwelche Probleme kommen könnten, die noch gar nicht da sind, so lange haben wir keine Chance, glücklich zu sein. Wir machen uns das Leben selber zur Hölle. Und diese Hölle ist nicht mal eine natürliche Hölle, eine vom Leben selber geschaffene Hölle, durch die wir aus irgendwelchen Gründen durch müssen. Nein, das ist eine Hölle, die wir ganz allein selber für uns geschaffen haben. Und niemand hat es uns angeschafft. Es ist unser Hirngespinst, unser eigenes. Im Lotus Sutra gibt es eine schöne Geschichte. In der Geschichte wird von einem Mann berichtet, der in jungen Jahren seine Familie verließ. In der Fremde brachte er sich mühsam als Tagelöhner und Bettler durch. Und viele Jahre später, im Rahmen seiner Wanderschaft, kam er zufälligerweise, ohne es eigentlich zu beachten, auch einmal wieder in seine Heimatstadt. Sein Vater war mittlerweile ein erfolgreicher und sehr reicher Kaufmann geworden. Und er hatte all die Jahre voll Liebe an seinen Sohn gedacht. Und irgendwann sah er seinen Sohn mal kurz von Weitem, aber er hat ihn sofort wiedererkannt. Er hat gewusst, das ist mein Sohn. Er hat seinen Diener hinter ihm hergeschickt, der Diener solle ihn zu ihm nach Hause in seinen Palast bringen. Nur der junge Mann, wie er vom Diener angesprochen wurde, der hatte Angst. Der hatte Angst, was soll das sein bei dem reichen Mann in dem Palast? Das ist gefährlich. Der reiche Mann hat immer recht. Er hatte Angst und wollte nicht folgen. Der Vater verstand dann besser die Situation seines Sohnes, dass er eben in seiner Lage als Tagelöhner und Bettler so gefangen war, dass auch wenn er gekommen wäre, er womöglich überfordert gewesen wäre, wenn er damit konfrontiert worden wäre, ja, er ist ein reicher Mann, das ist sein Erbe, er ist der einzige Sohn und das ist sein Erbe, der Palast. Und so beschloss er, seinen Sohn langsam an seine wirkliche Lage zu gewöhnen. Er ließ ihn als Hilfsarbeiter einstellen und gab ihm später Schritt für Schritt anspruchsvollere und verantwortungsvollere Aufgaben. Schließlich wurde der Sohn Verwalter und dann eröffnete ihm der Vater seine Herkunft und sein Erbe. Und wenn wir uns von unseren Problemen und Sorgen einnehmen lassen, auffressen lassen, sind wir da nicht genauso wie der junge Mann, als er noch in der Fremde war, arbeitet als Tagelöhner und als Bettler, obwohl er ein reicher Mann ist. Er könnte im Palast leben bei seinem Vater. Wir verdingen uns als Tagelöhner, obwohl wir in Wahrheit steinreich sind. Und wenn wir erfahren, dass der Palast unsere wahre Heimat ist, dass wir jeden Augenblick des Tages genießen dürfen, dann laufen wir aus Angst davon. Wir meinen, wir müssten zunächst all unsere Probleme lösen. Aber mit der Achtsamkeitspraxis können wir uns langsam daran gewöhnen, Schritt für Schritt an die Leichtigkeit und Freude des Lebens im Augenblick. Und so unser wahres Erbe antreten. Ja, und jetzt möchte ich euch zum Abschluss das Gedicht von Theiner vorlesen. Unser wahres Erbe. Der Kosmos ist voll kostbarer Edelsteine. Heute Morgen möchte ich dir eine Handvoll davon schenken. Jeder Augenblick deines Lebens ist ein kostbarer Stein, der durch Erde und Himmel, Wasser und Wolken strahlt und alles enthält. Ganz sanft musst du atmen, damit sich die Wunder offenbaren. Auf einmal hörst du die Vögel singen und auch die Kiefern stimmen ein. Du siehst die Blumen erblühen, siehst den blauen Himmel, die weißen Wolken, das Lächeln und den wundervollen Blick des Menschen, den du liebst. Du, die reichste Person auf Erden, die du herumgeirrt bist und für deinen Lebensunterhalt hast betteln müssen, hör auf, das notleidende Kind zu sein. Komm zurück und fordere dein Erbe ein. Wir sollten unser Glück genießen und es allen anderen schenken. Bewahre diesen Augenblick. Lass den Strom von Kummer und Elend los und nimm das Leben ganz in deine Arme.